Ein ganz herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite an diesem Nachmittag. Ich grüße besonders diejenigen im Freien mit einem kleinen Neidgefühl. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden, aber erst später. Ja, wir haben genau das gemacht zu Beginn, was heute auch das Thema ist, nämlich wir haben mit diesem Lied ja gebetet. Es ist ein Gebetslied und wir haben, wenn man das Gebet dann genauer fassen möchte, dann haben wir Gott mit diesem Lied angebetet. Es war ein Anbetungslied und die Anbetung ist eine Form des Gebets. Es gibt verschiedene Formen des Gebets, die meines Erachtens von der Bibel her gesehen alle gleichwertig nebeneinander stehen und gleichwertig zu bedenken sind. Heute ist Sonntag Rogate. Rogate heißt betet. Und ich dachte, das muss ein Anlass sein, um auch heute Nachmittag einen Gebetstext zugrunde zu legen. Es ist kein Gebet, sondern Paulus schreibt in diesem Text über das Gebet. Aber bevor wir das genauer angucken, möchte ich eben das tun, um was es geht, nämlich ein Gebet sprechen. Dreieiniger Gott, durch Jesus Christus dürfen wir dich Vater nennen und anrufen in dieser Nachmittagsstunde. Und wir sagen, dass wir nur staunen können, dass du ein offenes Ohr für uns hast, jetzt und immer. Danke, dass wir bei dir Zutritt haben, dass der Weg geöffnet ist, dass du uns hörst. Und wir bitten dich um deine Gegenwart nach deiner Verheißung in dieser Nachmittagsstunde. Und wir bitten dich, dass du selber zu uns redest und dass du uns lehrst, wie wir beten können. Deine Jünger haben dich gefragt, lehre uns beten. Wir wollen immer wieder neu es lernen, recht zu beten. Dazu hilf uns. Amen. Ich habe einen kurzen Text mitgebracht. Ich liebe kurze Texte. Sie sind übersichtlich und man kann dann etwas in die Tiefe bohren, graben, was da steht. Ich habe diesen Text mitgebracht auf einer Folie und versucht, sie ihn auch übersichtlich zu gestalten. Ich hoffe, dass dann heute Nachmittag das Textaufbaupferd nicht mit mir durchgeht. Da bin ich ein bisschen in Gefahr als Theologe. Ich analysiere gerne Texte auch, wie sie aufgebaut sind, weil ich der Überzeugung bin, dass wir von der Form immer Rückschlüsse ziehen können auf den Inhalt, also auf die Bedeutung. Ich weiß nicht, wie weit Sie es lesen können. Draußen wird schwierig. Ich könnte ja den Text etwas in das Gras trampeln, aber das wäre jetzt zu langwierig. Aber ich denke, wenigstens in den vorderen Reihen können Sie es lesen. Kolosser 4, die Verse 2 bis 6. Paulus schreibt, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Ich habe gesagt, es geht ums Gebet, aber das ist gar nicht ganz richtig. Dieser Abschnitt hat
zwei Abschnitte. Es geht in den ersten Versen um das Gebet und in den Versen 5 und 6 nicht mehr ums Gebet, sondern wie man nach außen als Christ auftreten und noch genauer, wie man nach außen reden soll. Wir haben also ein Doppelthema, aber ein innerlich zusammenhängendes Doppelthema, nämlich die Rede zu Gott und das Verhalten zu den Menschen. Und wenn Sie es genau mitgelesen haben, merken Sie, beim Verhalten gegenüber den Menschen in Vers 6 thematisiert dann Paulus wiederum insbesondere das Reden. Das Reden mit Gott und das Reden mit den Menschen, darum geht es in diesem Abschnitt. Und es ist meisterlich miteinander verbunden. Wie gesagt, ich könnte über die Bibeltexte in Schwärmen geraten. Ich versuche mich zu zügeln, weil es ist einfach fantastisch, wie schön die Bibel auch sprachlich ist. Es ist einfach ein Meisterwerk. Und ich versuche jetzt da ein bisschen hinterher zu stammeln. Gebet. Wir merken, wenn wir das Neue Testament lesen und die Paulusbriefe, aber auch alle anderen Briefe, das Gebet ist ein ganz wichtiges Thema. Das Gebet ist Paulus wichtig. Es geht hier nicht um einen Randtext und es geht nicht um eine Randsache des christlichen Glaubens, sondern es geht um ein Zentrum. Wir könnten das Gleiche von Jesus behaupten. Offizieller Predigttext in den evangelischen Kirchen für heute ist das Vaterunser. Das Vaterunser ist die Mitte der Bergpredigt. Im Herzen der Bergpredigt, die man ja besser Berglehre nennen müsste, steht das Lehr- und Lerngebet Jesu. Das ist das Herz des Glaubens, das Gebet. Und so auch hier bei Paulus, denn der verlesene Abschnitt Kolosser 4, Vers 2 bis 6 ist der inhaltliche Abschluss des Kolosserbriefes. Und anschließend kommen da noch Grüße. Nun wissen Sie vielleicht selber, beim Brief ist immer wichtig, wie man anfängt und wie man aufhört. So, das ist so der Eingang und der Abschluss, der erste Eindruck und der letzte Eindruck. Da ringt man am meisten um die Worte. Ist auch bei einem Vortrag so. Wie fange ich an, wie höre ich auf? Das dazwischen ergibt sich dann so. Und folglich ist dieser Schluss wichtig. Das sagt Paulus mit wenigen Sätzen noch einmal, warum es denn geht. Das lautet ganz einfach, diese Zusammenfassung, rede mit Gott und rede mit den Menschen. Das ist mein letztes Fazit für euch. Und dann sagt er noch ein bisschen, wie man es machen soll. Ganz wichtiger Text im Kolosserbrief. Und jetzt schlagen wir kurz die Brücke zum Anfang, und wenn ich Sie jetzt frage, womit beginnt denn der Kolosserbrief, dann wissen Sie es natürlich. Mit einem Gruß, so beginnen wir ja auch, sehr geehrter Herr so und so, hier ein bisschen anders, aber vergleichbar. Und dann, das erste Thema des Kolosserbriefs ist ein Gebet. Nicht das Gebet, sondern ein Gebet. Paulus beginnt den Kolosserbrief mit einem Gebet und er beendet ihn mit einem Abschnitt übers Gebet. Folglich ist das Gebet der Rahmen des Kolosserbriefs, und was der Rahmen einer Sache ist, Anfang und Ende, hat eine besondere Bedeutung. Wenn wir diesen Rahmen, also den Anfang, etwas genauer angucken, machen wir eine interessante Beobachtung. Ich lese Kolosser 1, Vers 3. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, allezeit, wenn wir für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus, von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt und so weiter. Vers 9. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Und so weiter und so weiter. Wir danken Gott für euch. Wir bitten Gott für euch als Gebet. Und in seiner Ausführung über das Gebet sagt Paulus, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, betet zugleich auch für uns. Merken wir, wie sich das entspricht? Die Lehre des Paulus über das Gebet entspricht seinem Gebet. Gebet und Danksagung, so beginnt er den Brief. Er betet für die Gemeinde in Kolosse und er bittet die Gemeinde in Kolosse, betet für uns. Völlige Identität. Da ist sich Paulus in seinem Gebetsleben und in seiner Gebetslehre ist kein Gegensatz. Die Wichtigkeit des Gebets haben wir festgestellt im Rahmen. Und jetzt einen Schritt weiter, Kolosser 4, Vers 2. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Man könnte sagen, das ist eine Ermahnung. Paulus ermahnt die Kolosser. Seid beharrlich im Gebet und wacht. Warum ist diese Ermahnung nötig? Diese Ermahnung ist ja nicht einmalig im Neuen Testament. Sie begegnet ja immer wieder. Und gerade im Blick auf das Gebet. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Warum? Weil das Gebet sehr häufig bedroht ist durch Vergesslichkeit und durch Oberflächlichkeit. Vergesslichkeit und Oberflächlichkeit. Ich weiß es nicht, wie es Ihnen geht. Aber mir geht es so, wenn ich nicht sehr früh nach dem Aufstehen meine Gebetszeit halte, dann ist es vorbei. Wenn ich verschieben möchte, jetzt schaffst du erst was und noch bist du wacher und dann um 9 aus, geht nicht. Also bei mir nicht. Muss man sich auch selber kennenlernen. Vielleicht geht es bei Ihnen, dass ich sage, ich bete, wenn ich wach bin, um 9 bin ich wach, dann geht's. Ist auch mit der Müdigkeit so eine Sache. Ich merke das bei uns im Bengelhaus, bei unserem Gebetsfrühstück, nicht Studenten schon um 7 Uhr oder früher Gebetsfrühstück, das will ja etwas heißen. Sie sagen vielleicht, da mache ich schon das erste Vesper, aber Studenten um 7 Uhr Gebetsfrühstück, ist unglaublich. Oh, da sind wir natürlich müde, wenn wir da beieinander sitzen und da fällt es schwer zu beten. Und doch, meine Erfahrung, wenn ich nicht ganz bewusst möglichst früh am Tag nach dem Aufstehen meine Gebetszeit mache, dann der Tag vergeht und ich komme nicht mehr dazu. Übertragen Sie es auf sich, auf Ihren Tagesablauf, auf Ihren Typ, auf Ihren Biorhythmus, wann Sie das machen. Aber es ist doch eine ganz allgemeine Erfahrung, dass wir immer wieder müde werden. Und jetzt sagt Paulus, seid beharrlich, vergesst's nicht. Beharrlich schaut nach einer Regel. Zum Beten muss man immer bewusst gehen. Beten muss man bewusst. Auch wenn man mit einem Menschen etwas besprechen will, muss man es bewusst machen. Kennen wir doch. Muss auf jemanden zugehen und sagen, du, ich habe mit dir was zu bereden, wir setzen uns zusammen. So ist es beim Gebet. Wenn wir es nicht bewusst machen, dann machen wir es nicht. Die Vergesslichkeit und das andere ist die Oberflächlichkeit. Kennen Sie das auch? Dass sie zwar beten, aber sie merken immer wieder, ich spule etwas ab. Ich habe meine Gebetsanliegen, ich nenne sie, ich bin gar nicht mehr dabei. Es wird zu einem, Entschuldigung, plappern, wie die Heiden. Und deshalb heißt es, wacht in ihm. Gebet als bewusstes Reden des Herzens mit Gott, diese wunderbare Erklärung von Johannes Prinz, dem württembergischen Reformator. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott, ein bewusstes Reden, oder es ist Plappern. Und deshalb gehört zum Gebet dieses Bewusste. Zu diesem bewussten Gebet gehört, dass wir uns Gebetsanliegen überlegen und dass wir das immer wieder durchgehen in unserem Leben. Wofür will ich denn beten? Was legt mir Gott auf das Herz? Eine Gebetsliste ist überhaupt kein Fehler. Dass wir bewusst beten, dass wir im Gebet wachen, das sind praktische Hilfen. Also, es geht bei dieser Ermahnung um das bewusste Gebet. Gott, ich möchte jetzt mit dir reden. Ich möchte nichts abspulen. Ich nenne dir meine Anliegen. Ich nenne dir das bewusst. Und ich trete jetzt ganz bewusst in diese Beziehung. Jesus nennt zu diesem Zweck ja das stille Kämmerlein. Das stille Kämmerlein, damals Matthäus 6 genannt, war die Speisekammer. Nun könnte man sagen, die hat natürlich einen hohen Ablenkungswert. Da wäre es dann schon gut, man würde es nach dem Frühstück tun. Aber wissen Sie, warum die Speisekammer, das war der einzig abschließbare Raum im jüdischen Haus damals. Und das zeigt wieder diese Bewusstheit. Ich habe jetzt bewusst Audienz beim höchsten Herrn. Darum geht's. Warum diese Wichtigkeit des Gebets? Das möchte ich gar nicht ausführlich machen, da könnte man viel dazu sagen. Das Gebet ist Ausdruck des Glaubens und deshalb so wichtig. Zur Gemeinschaft mit Gott gehört einfach das Gespräch. Dazu sind wir geschaffen. Wenn Sie am Anfang der Bibel gleich lesen, was den Menschen auszeichnet, dann ist ein ganz wichtiger Punkt das Reden mit Gott. Gott redet mit dem Menschen und der Mensch redet mit Gott. Das ist seine Bestimmung. Das Gebet ist unsere Bestimmung. Wer nicht betet, verfehlt seine Bestimmung, weil er die Gottesbeziehung verfehlt. Und als die Menschen gesündigt haben, haben sie sich vor Gott versteckt. Adam, wo bist du? Nicht beten ist sich verstecken vor Gott. Deshalb das Gebet. Und merken Sie wieder, der Mensch lebt sein Menschsein im Sinne Gottes nur, wenn er mit Gott spricht. Es gehört zum Geschöpfsein von Anfang an dazu. Warum das Gebet so wichtig? Ich möchte an diesem Nachmittag nur einen zweiten Grund nennen, der mir wichtig ist. Durch das Gebet regieren wir mit. Muss man sich mal vorstellen. Durch das Gebet regieren wir mit. Denn Gott ist der Herr der Welt. Und Jesus Christus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Gebet ist mitregieren, mitteilhaben an der Herrschaft Jesu Christi. Mit diesem Bewusstsein müssen wir in unsere Gebetszeit gehen. Wir denken jetzt so ein bisschen halt was mit Gott besprechen. So Kleinigkeiten. Sondern hier ist Mitregierung. Wurde mir deutlich am Mittwochmorgen bei unserem Gebetsfrühstück im Bengelhaus, noch, es kommt jetzt noch einmal vor, aber jetzt inhaltlich, hat eine Studentin sich vorbereitet und dann hat sie als Fürbitteanliegen einen sehr breiten Raum gegeben, dem Land Nordkorea. Und dann haben wir nur für Nordkorea gebetet. Jetzt könnte man sagen, ja, was haben denn wir mit Nordkorea zu tun? Ich habe dort keine Verwandte, ich war dort noch nicht, ich kenne niemanden persönlich, der ist doch so weit weg. Da wäre doch das der theologische Tag des Albrecht-Bengelhauses oder die Pfingstjugendtreffen in unserem Land, unter anderem in Aidingen, uns viel näher gelegen. Und da wurde mir neu bewusst, nein, ich brauche dort gar nicht kennen, wir regieren mit. Wir bitten Gott für Nordkorea, das muss man sich vorstellen. Wir Nichtpolitiker im Bengelhaus. Das ist die Würde des Gebets. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Keine Sorge, ich bespreche nicht jeden Vers so ausführlich, sonst wäre es mit der grünen Wiese nichts mehr. Paulus spricht hier zunächst allgemein vom Gebet. Seid beharrlich im Gebet. Jetzt könnte er einfach aufhören, aber er bringt noch eine zweite Hälfte und sagt, und wacht mit Danksagung. Er nennt speziell in diesem Abschnitt nur den Dank. Allgemeines Gebet und wacht mit Danksagung. Die Betonung des Dankes, weil wir das brauchen. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie im Leben gemacht haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, zu Kindern muss man nie sagen, bitte auch für etwas. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Man sagt, dass man bitte sagen soll und nicht nur gib mir. Aber die Bitte an sich braucht man Kinder nicht befehlen. Tun sie automatisch, wenn man das auch noch täte. Aber wie unzählige Male muss man sagen, sag auch Danke. Ist es bei den erwachsenen Gotteskindern ähnlich? Deshalb wacht mit Danksagung. Vergesst das Danke nicht. Schreibt nicht nur eine Fürbitteliste, sondern auch eine Dankliste. Im zweiten Teil werde ich etwas kürzer die restlichen Verse besprechen. Bevor wir das tun, möchte ich es bei meiner Übung belassen, bei meinem Brauch, dass wir hier eine kleine Pause machen und ein Lied singen. Das soll uns helfen, dass wir nachher wieder frischer sind, aber das Lied wollen wir nicht missbrauchen, sondern auch auf seinen Inhalt achten. Und wir singen das schöne Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, 314. Wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne aufstehen dazu. Und wenn Sie das nicht wollen, dann dürfen Sie gerne sitzen bleiben dazu. 314, die drei Strophen, geht ganz in diesem Lied auch um das Gebet.
Yeah.
Wir haben besprochen den grundsätzlichen Aufruf zum Gebet. Wir haben besprochen die Erinnerung an das Gebet, die Bedeutung des Gebets, die Wichtigkeit des Gebets. Und wichtig, dass das Gebet bewusst geschieht und regelmäßig. Nun wird's konkreter, was das Gebet anbetrifft. Jetzt nennt Paulus ein konkretes Anliegen. Bisher war es allgemein, jetzt wird's konkret. Betet zugleich auch für uns. Paulus hat ein Anliegen, das für ihn gebetet wird. Und wir merken, das ist im Grunde ein Ausgleich. Denn auch Paulus betet für die Gemeinde. Das ist doch schön, dass wir das wissen dürfen, dass wir in irgendeiner Weise auch füreinander beten. Das wissen wir gar nicht so genau voneinander. Aber dass das gilt, dass wir gegenseitig füreinander beten. Paulus betet für die Gemeinde und Paulus sagt, betet auch für uns. Es ist wichtig, dass wir konkrete Anliegen haben. Und diese Anliegen müssen wir überlegen, müssen wir gegebenenfalls notieren. Anliegen genannt, Anliegen gesammelt werden. Ich merke, wie wir um uns selber kreisen, wenn wir es nicht tun. Es ist häufig unser Gebet eine eigene geistliche Nabelschau. Wir kreisen nur um uns selber. Und wir beten nur für Dinge, wo wir meinen, die betreffen auch mich, da habe ich einen Bezug dazu. Und das müssen wir lernen aus der Heiligen Schrift, dass beides nicht notwendig ist. Dass uns das Gebet in einen weiten Raum stellt. Dass wir im Gebet in der Tat weltweit beten. Für ganz verschiedene Bereiche. Paulus nennt im 1. Timotheusbrief an erster Stelle die Regierenden. Ich habe kürzlich meine persönliche Fürbitte- und Gebetsliste überarbeitet und jetzt habe ich nach ein paar Wochen festgestellt, die Regierenden fehlen. Das liegt uns oft so weit. Und bei Paulus im 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 2, kommt es an erster Stelle. Mitregieren mit Gott. Für die Regierenden beten, auf allen Ebenen. Für die Verantwortlichen, das ist ein Auftrag. Liebe Schwestern und Brüder, es ist wichtig, dass unser Gebet nicht nur ganz stark die Innenpolitik hat, im übertragenen Sinne, also unser Leben, sondern ganz stark die Außenpolitik, im übertragenen Sinne. Andere Menschen, andere Werke, Missionare, Missionsgesellschaften, Politiker und so weiter und so fort. Das ist unser Auftrag. Gebet in diesem Sinne an Anliegen orientiert, weitet den Horizont für das Reich Gottes. Und das ist wichtig, dass wir diesen weiten Horizont haben. Hier nun aber geht es konkret um Paulus. Und wir merken interessanterweise, es geht nicht um den Paulus persönlich. Er sagt, dass er in Fesseln ist, im Gefängnis. Aber er sagt nicht, bete doch auch, dass ich freikomme. Sagt er nicht. Sondern er sagt, betet, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Es ist hier das Anliegen der Mission und der missionarischen Verkündigung. Beides. Paulus lässt sich persönlich aus dem Spiel. Er informiert über sich, aber sein Ergehen steht nicht an erster Stelle, sondern erster Stelle ist die offene Tür für das Wort. In seiner Gefangenschaft stellt er sich ganz unter Gottes Willen. Lesen Sie dazu Philipper, den Philipperbrief und andere Stellen. Hier stellt er sich unter Gott. Aber das Gebet geht vorrangig darum, dass Gott eine offene Tür für das Wort gibt. Ich habe darauf hingewiesen, das ist nur eine konkrete Sache. Ich habe auf 1. Timotheus 2,2 verwiesen, dann in Paulus an erster Stelle tatsächlich die Könige, die Obrigkeit. Aber die Mission ist ein ganz wichtiges, ein ganz zentrales Gebetsanliegen. Betet, dass Gott eine Tür auftue. Das Gebet lehrt uns gleichzeitig unsere Grenzen. Wir müssten ja Gott nicht bitten, wenn wir alles selber könnten. Und was wir nicht können, ist die Tür auftun für das Wort. Paulus war es aufgetragen, das Wort zu verkündigen. Uns ist es aufgetragen, in unterschiedlicher Weise das Wort zu verkündigen. Ich bin überzeugt, dass viele hier sitzen, die irgendwo mitarbeiten und in irgendeiner Form Verkündigungsauftrag haben. Und dass viele hier sind, die persönlich das Wort bezeugen wollen in ihrem Alltag. Verkündiger sind wir. Das ist unser Auftrag. Aber wir können die Tür nicht öffnen für das Wort. Paulus sagt, ich habe gesät, ein anderer hat begossen, aber Gott gab das Gedeihen. Und Jesus sagt zu Nikodemus, der Geist weht, wo er will. Das hast du nicht in der Hand. Es kommt von Gott, dass er die Türen öffnet. Und deshalb haben wir den Doppelauftrag zur Verkündigung und zum Gebet. Beides miteinander. Weil unser Gebet keine Türen öffnen kann. Entschuldigung, nicht unser Gebet, unser Wort. Das kann nur Gott, nur er. Bete, dass Gott eine Tür für das Wort auftue. Warum kann das nur Gott tun? Weil das Wort ein Geheimnis ist. Merken Sie, mein Gliederungsfanatismus schlägt jetzt kurz noch einmal durch. Merken Sie, wie Paulus hier mit Parallelen arbeitet. Ein typisch hebräischer Sprachstil, obwohl es in unserer Bibel ursprünglich griechisch steht. Aber Paulus war Jude. Lesen Sie mal die Psalmen, wie häufig da Parallelismen begegnen. Wir gehen gleich am Anfang der Bibel. Gott schuf Himmel und Erde, ist der ganze Kosmos. Er schuf Mann und Frau, ist die ganze Menschheit. Ist typisch hebräisch. Und hier haben wir das Wort und das Geheimnis Jesu. Und diese Parallelismen erklären sich immer gegenseitig. Das ist eine ganz große Hilfe, um Bibel auszulegen. Das Wort, das verkündigt wird, ist das Geheimnis Jesu Christi. Und dieses Geheimnis Jesu Christi ist jedem natürlichen Menschen nicht eingängig. Das Geheimnis Jesu Christi ist für jeden natürlichen Menschen Ärgernis oder Torheit. Denn das Geheimnis Christi ist, dass Gott durch den Tod seines Sohnes die Welt erlöst. Und da sagen wir Menschen, kann ja gar nicht sein. Erstens kann ein Gott nicht sterben, zweitens kann ein Gott nicht einen Gott opfern und so weiter und so fort. Wir kennen die Widersprüche. Der natürliche Mensch versteht es nicht, deshalb ist es ein Geheimnis. Und wir können mit all unserer Vernunft und Logik und Verstandeskraft und Bemühungen keinem Menschen erklären, dass nur auf diese Weise die Welt gerettet wird. Geheimnis Christi. Der Geist muss es aufschließen, deshalb das Gebet zu Gott. Geheimnis Christi, das bedeutet nicht, dass wir eine Geheimlehre vertreten. Geheimnis Christi bedeutet nicht, dass diese Lehre besonders eingeweihten Zirkeln nur zugänglich wäre. Geheimnis Christi bedeutet nicht, dass wir die Türen zumachen, dass wir ja eine geschlossene Gesellschaft sind und uns niemand hört. Nein, das Geheimnis Christi soll ja verkündigt werden. Geheimnis ist es deshalb, weil es dem natürlichen Menschen nicht einleuchtet, nicht zugänglich ist. Der Auftrag zur Verkündigung bleibt. Und jetzt sagt Paulus noch etwas, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Merken wir, auch das Wie spielt eine Rolle. Wie sage ich denn das? Und da sagt Paulus, betet für mich, betet für uns, dass uns klar wird, wie wir das Evangelium sagen. Beides gehört zusammen. Die Form und der Inhalt. Vielleicht waren wir in den letzten 20, 30 Jahren in den Formen etwas rückständig, altmodisch oder wie auch immer. Das beschäftigt mich in letzter Zeit sehr stark. Wie sagen wir es weiter? Vielleicht sind uns die Formfragen zurzeit so wichtig. Dieses Wort spricht für eine Balance beider Dinge. Form und Inhalt gehören zusammen und muss stimmig sein. Wir können nicht sagen, das Wie ist egal, hauptsächlich es wird Gottes Wort verkündigt und es muss eh der Geist machen und er schlägt zu oder er schlägt nicht zu und fertig. Nein, es ist uns auch die Form aufgetragen. Wir sollen alles tun, dass wir das Evangelium so gut wie möglich verkündigen mit all unseren Kräften. Gleichzeitig den Inhalt nicht versäumen, aber es ist klar, Gott muss die Tür dafür öffnen. Ich finde es toll, ein Wort, das ich selten verwende, aber an dieser Stelle möchte ich es tun. Ich finde es toll, wie Paulus diese beiden Dinge zusammenbringt. Ich hatte gestern noch ein langes Gespräch mit einem Gemeindeglied über diese Frage Form und Inhalt. Darf ich sagen, wir können kein menschliches Herz aufschließen. Aber Gott hat uns unzählig viele Gaben gegeben, dass wir die beste Botschaft in der besten uns möglichen Form verkündigen. Dass wir alles dafür einsetzen, was wir können. Dass wir die beste Botschaft so weitersagen, dass wir Menschen gewinnen können. Und dass dann auch Gott die Tür öffnet, wenn es sein Wille ist. Noch kurz zum zweiten Abschnitt. Zum Gebet, zum Reden zu Gott tritt das Reden zu den Menschen beziehungsweise das Verhalten zu den Menschen. Ich habe schon angedeutet, dass es hier Paulus in einer wunderbaren Weise zusammenspannt. Zu Gott reden und zu den Menschen gehen. Dieses doppelte soll unser Leben prägen. Beter sind keine abgeschotteten Leute. Beter sind keine weltfremden Leute. Beter sind keine abgeschiedenen Leute. Sondern Beter leben in dieser Doppelbewegung zu Gott und zu den Menschen und von Gott zu den Menschen und mit den Menschen vor Gott. Das ist unser Lebensrhythmus. Wir sind also diesbezüglich ein bisschen rückständig und fahren einen Zweitaktmotor, keinen Viertakter, einen Zweitakter zu Gott und zu den Menschen. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Bestimmung. So hat es Gott gewollt. Und auch hier, wie beim Gebet im ersten Abschnitt, geht Paulus wieder den Weg vom Allgemeinen zum Besonderen, nämlich Vers 5, verhaltet euch weise grundsätzlich und das Besondere, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Weises Verhalten wird hier angemahnt. Verhaltet euch weise. Man könnte auch sagen, lebt weise, wandelt weise. Und zwar gerade da draußen, also nicht nur für euch jetzt, da draußen, also noch weiter draußen. Da gilt dieses Wort, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Gegenüber den Ungläubigen. Wandelt, lebt weise. Der Glaube hat den Alltag im Blick. Der Glaube hat die Welt im Blick. Liebe Schwestern und Brüder, verteufeln Sie bitte Ihren Alltag nicht. Denn unser Alltag ist unser Auftrag. Natürlich können wir ab und zu Angst haben vor unserem Alltag und vor unserem Auftrag. Aber sehen Sie ihn nicht nur als eine zwingende Notwendigkeit, dann bekommen wir eine völlig falsche Einstellung zu unserem Alltag, zu unserem Auftrag, zu unserem Beruf, zu der Begegnung mit Menschen, zur Begegnung mit Nichtchristen. Unser Auftrag ist draußen. Und das gibt wieder eine Zweitaktbewegung. Die Kraft für draußen holen wir drinnen. In der Gemeinde, im Gottesdienst, in der Bibelstunde. Und dann gehen wir aber nicht von der Bibelstunde weg und sagen, ach, wenn es doch schon wieder der nächste Sonntag wäre, dass wir wieder drinnen sein könnten. Nein, dann gehen wir gestärkt mit Gott nach draußen und sagen, das ist mein Platz. Aber am nächsten Sonntag kommen wir wieder von draußen nach drinnen und das brauchen wir. Dass wir unseren Alltag als unseren Auftrag sehen. Denn wenn wir unseren Alltag nur mit einer Graufolie sehen, dann wird unser Verhältnis zu ihm falsch. Und da hat uns Gott hingestellt. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Das ist ein Auftrag. Christen sind aus der Welt Berufene zu Jesus und von Jesus in die Welt Gesandte. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unser Ziel, das ist unser Auftrag. Sie merken, es ist immer eine Doppelbewegung heute Nachmittag. Also wenn Sie heute mit einem Zweitakter da sind, dann haben Sie auf dem Nachhauseweg das Beispiel vorne unter der Haube. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, Menschen zu gewinnen. Menschen zu gewinnen mit dem Wort, mit dem Geheimnis Christi. Das ist unser Auftrag im Alltag. Das heißt, dass wir ein Zeugnis sind für Jesus Christus. Mit unseren Gaben, so wie wir es können. Und das heißt mit dem Wandel und mit dem Wort. Und da sind wir in unterschiedlicher Weise begabt und berufen. Aber sage keiner, bei mir ist nur das eine und bei dir nur das andere. Das geht vielleicht in der Quantität ein bisschen auseinander, aber wir sind mit beidem berufen, Zeugnis zu sein, mit unserem Wandel und mit unserem Wort. Und unser Wandel ist immer lauter, als unsere Worte es sind. Wenn wir mit unseren Worten gegen unseren Wandel predigen oder mit unserem Wandel gegen unsere Worte leben, dann ruft unser Wandel lauter und ertötet unser Wort. Das müssen wir uns im Klaren sein. Der Auftrag ist es, Menschen zu gewinnen. Und deshalb wandelt weise. Wandelt weise, dass ihr ein Zeugnis sein könnt. wandelt weise, dass ihr eurem Gebet um Glaube nicht im Wege steht. Wandelt weise, dass ihr mit eurem Leben nicht kaputt macht, was ihr sagt und betet. Wandelt weise, dass euer Wandel eurem Glauben und Zeugnis entspricht. Das ist ganz entscheidend. Ich möchte nur eine konkrete Sache nennen, die mir am meisten an dieser Stelle selber Sorge macht. Das größte Hindernis für Außenstehende ist geistlicher Hochmut. Wenn man Menschen bewusst oder unbewusst den Eindruck vermittelt, ich oder wir sind als Christen die Besseren, da sind die draußen ungeheuer sensibel und es merken die sofort. Da müssen wir an uns arbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt. Weise wandeln, um Menschen zu gewinnen. Und das gilt jetzt auch für die Rede im Besonderen. Eure Rede sei allezeit freundlich. Ich meine, mich stört nur ein Wort, das allezeit. Ich meine, wenn der Paulus sagt, versucht es so ab und zu mal, aber allezeit, also die Bibel fordert entweder ganz oder gar nicht. Seid allezeit freundlich. Das heißt, seid gewinnend. Eine ganz wichtige Frage, wollen wir Menschen gewinnen für den Glauben? Wollen wir das? Seid allezeit freundlich, aber seid nicht schleimig. So, Sie kennen diese Freundlichkeit nicht so. Das ist eine falsche Freundlichkeit. Und deshalb mit Salz gewürzt. Aber bitte richtig dosiert. Ich habe heute Morgen ein bisschen zu viel Salz ins Frühstück eingegeben. Ist ja auch nicht mehr gut, gell? Ich hätte beinahe etwas erzählt, was meine Söhne immer da mit mir machen, aber das lasse ich jetzt weg. Also seid allezeit freundlich, eure Rede, und mit Salz gewürzt. Salz gibt den richtigen Geschmack. Salz konserviert und Salz gibt auch eine Schärfe. Unsere freundlichen Worte werden dann falsch, wenn wir auf die Wahrheit verzichten, wenn wir nicht das Evangelium bezeugen, wenn wir nicht auch einmal Nein sagen, wenn wir nicht auch einmal warnen und so weiter und so fort. Freundlich und mit Salz gewürzt ist wieder so eine Spannung. Das muss zusammenkommen. Die Liebe zu den Menschen und deshalb die Freundlichkeit, die gewinnen möchte. Aber gleichzeitig die Aufrichtigkeit und die Wahrheit des Evangeliums. Und wenn Sie Menschen gewinnen wollen, dann können wir das zusammenbringen. Es geht nicht darum, dass wir Außenstehenden das Evangelium als Wahrheit um die Ohren hauen. Das ist nicht freundlich, das ist nur Salz. Das ist nicht gewinnend. Freundlich. Dem, derjenigen geht's um mich. Die oder der bezeugt seinen Glauben aus Liebe zu mir. Die hat ja ein Interesse an mir. Darum geht's. Und auch da gilt, dass wir wissen, wie wir richtig reden, wie wir antworten. Wir merken, dass wir diese Aufgabe nicht aus uns erfüllen können. Wir brauchen den Blick auf Jesus Christus, deshalb das Gebet. Und da schließt sich der Kreis. Wir können das nur tun aus der Kraft des Heiligen Geistes in der Gegenwart Jesu Christi, nicht aus uns, freundlich und mit Salz gewürzt reden, sich weise verhalten im Alltag. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe und darum dürfen wir auch beten. Nehmen Sie das Vermächtnis, nehmen wir das Vermächtnis des Paulus aus dem Kolosserbrief mit, diesen Zweitakter, zu Gott,
und zu den Menschen. Das ist unsere göttliche Bestimmung. Und Gott helfe uns dazu. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus, wir danken dir für die Klarheit deines Wortes. Und wir danken dir, dass du uns ermahnst, dass du uns zeigst, was wichtig ist. Und wir danken dir, dass du uns zeigst, was unsere Bestimmung ist, wie wir von dir her gewollt sind, als Menschen, die im Kontakt zu dir stehen und als Menschen, die für andere da sind. Wir wollen dich bitten, dass wir diese Aufgabe annehmen und mit deiner Hilfe erfüllen können. Wir wollen dich bitten, wo unser Gebetsleben gerade Schwachpunkte hat, dass du uns aufhilfst, dass uns dein Wort neue Impulse gibt. Wir wollen dich bitten, wo wir nicht mehr hinaus wollen in unseren Alltag, in unsere Aufgaben, dass du uns neuen Mut gibst und zeigst, dass es unser Platz ist, an den du uns gestellt hast. So wollen wir dich bitten, dass du mit uns gehst, wenn wir jetzt auseinandergehen, und dass du uns eben beistehst dahin, wo wir gehen. Gib, dass wir ein Zeugnis sein können von dir und für dich. Gib, dass wir weise wandeln können, dass wir Menschen gewinnen und sie nicht abschrecken. Hilf uns bei unseren Worten, dass sie in Liebe geschehen und in Wahrheit. Hilf du bei allen Veranstaltungen, bei denen dein Name bezeugt wird, öffne du die Türen zu den Herzen der Menschen. Gib, dass auch in unseren Tagen Menschen zum Glauben kommen und dich finden. Das erbitten wir auch insbesondere für die Pfingstjugendtreffen hier in Aidlingen, und an allen Orten, an denen solche Treffen sind. Segne du diese Tage. Amen.